Danke für dieses Lied. Am ersten Sonntag im Bibelkurs haben wir ein Lied gesungen. Das fing so an: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Ein altes Lied aus 1700 etwa. Und da gibt es eine Zeile drin, da betet der Dichter, dass Lehrer viel und treue Beter seien. Treue Beter haben wir hinter uns. Ich habe mich gestern bei einigen bedankt, die auch mit für diesen Bibelkurs beten. Und das Gebet um Lehrer sehen wir auch, wie Gott es erhört. Er hat uns für diese Woche unser Team verstärkt mit Simon Meyer aus München. Simon und Simone sind gestern hergekommen und wir haben Simon Meyer das erste Mal gehört an Pfingsten. Da war er im Seminarzelt und hat ein Referat, ein Seminar gehalten zum Thema Mein Smartphone und ich. Ganz spannendes Thema. Und wir haben gemerkt, dass er nicht nur Technik interessiert ist, als Ingenieur sollte man das ein bisschen sein, oder? Sondern, dass er auch gern Bibelkunde macht und dass er sich schon mit den Propheten befasst hat. Wir sind ins Gespräch gekommen und so fing diese Vereinbarung an, dass Simon Meyer jetzt seinen normalen Tageslauf unterbricht und hier sich für hier vorbereitet für Jeremia, für das Wesen der biblischen Prophetie und für Habakuk. Simon Meyer fällt dadurch auf, dass er jung ist und einen Beruf hat und Bibellehrer ist, also schon gern Bibel unterrichtet und dass er schon verheiratet ist. Wir freuen uns mit Ihnen und mit Simone für Sie beide und heißen Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Ja.
Vielen Dank.
Möchten Sie noch was sagen, oder?
Ja. Ich sage gleich was.
Na, gleich was, ja. Ja, dann haben wir so verabredet, dass ich am Anfang noch bete für die Stunde. Herr Jesus, danke. Es ist dein Werk, dass du uns wach machst für dein Wort, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass du uns einander gibst, um einander reinzuhelfen. In dein Wort, das hörende Ohr, das offene Herz, das Verständnis, das musst du wecken durch deinen Geist. Und darum bitten wir dich, gib uns jetzt ein offenes Herz für dein Wort. Bewahre alles auf, was hindert und stört. Jetzt schenk du Simon deine Kraft und Weisheit für den Unterricht. Wir rechnen mit deinem Wirken, wo dein Wort geschieht. Wo dein Wort da ist, da geschehen Dinge, die sonst nicht geschehen würden. Wenn du sprichst, so geschieht's. Wenn du gebietest, so steht's da. Damit rechnen wir heute Morgen. Danke, Herr Jesus. Amen.
Amen. Ein bisschen davon geträumt, irgendwann auch mal da sein zu dürfen, also eigentlich eher als Teilnehmer. Und dann kam tatsächlich letztes Jahr die Anfrage, ob ich nicht zum Pfingstjugendtreffen komme. Ich habe mich so riesig gefreut und es war so ein Segen, im Mai da zu sein, zu sehen, was hier alles passiert. Und dann kam erneut diese Anfrage, ob ich nicht hier dabei sein darf und dabei sein will. Und dann hat mein Herz noch höher geschlagen, weil ich begeistere mich für Technik und es ist ein wichtiges Thema, wie wir mit unserem Smartphone und Co. umgehen. Aber ich begeistere mich noch mehr für die Bibel und Gottes Wort und euch allen dieses Buch näher zu bringen, hier ganz intensiv, dafür schlägt wirklich mein Herz. Und meine Hoffnung, mein Gebet ist, dass ich es schaffe, euch alle zu begeistern für Jeremia, für Klagelieder, für Habakuk. Großartige Bücher, die ich selber in der Vorbereitung noch viel mehr zu schätzen gelernt habe. Ich freue mich auf diese Tage, ich freue mich auf alles, was vor uns liegt. Bevor wir mit Jeremia starten, wurde ich darum gebeten, nochmal eine allgemeine Einführung in das Wesen der biblischen Prophetie zu geben. Das heißt, damit wollen wir uns heute in der ersten Einheit beschäftigen, das Wesen biblischer Prophetie. Vielleicht aber bevor wir dazu kommen, noch ein paar Worte zum Stil meines Unterrichtes. Ich werde versuchen, wirklich ganz viel einfach mit euch in der Bibel zu lesen. Und das Wichtige ist wirklich, dass ihr einfach mit dabei seid, die Bibel aufgeschlagen habt, mit mir an diese Stellen geht, aktiv mitlest, versucht den Text zu verstehen. Ich habe keine PowerPoint-Folien, Ich denke, weil es einfach zu sehr ablenkt. Ich hoffe, dass meine grobe Gliederung meiner Vorträge auch so klar sein wird, ihr mir gut folgen könnt. Macht euch Stichpunkte, macht euch Notizen. Ich denke, das hilft. Und vielleicht noch eine Vorbemerkung. Ihr habt es schon bemerkt. Ich duze euch im Kollektiv. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin der Überzeugung, wir sind alle Geschwister in Christus und meine Schwestern, meine Leiblichen, sieze ich auch nicht. Von daher, von hier vorne werde ich im Kollektiv duzen. Ich hoffe wirklich, dass sich niemand dadurch auf den Schlips getreten fühlt. Im 1-zu-1-Gespräch kann ich dann auch gerne beim Sie verbleiben. Genau. Also, erster Vortrag. Was ist das Wesen von biblischer Prophetie? Wir werden erst ins Alte Testament gehen. Wir werden uns im Alten Testament Mose und Aaron anschauen, die so mehr oder weniger die Prototypen der Propheten sind. Wir werden uns dann ein bisschen mit Jeremia schon beschäftigen, um ihn einfach schon mal ein bisschen in den Blick zu bekommen. Jeremia als Prophet. Wir wollen dann kurz einen Exkurs machen. Was hat Prophetie mit der Vorhersage der Zukunft zu tun? Ich möchte dann darauf eingehen, was wir im Alten Testament immer wieder sehen, für schlimme Auswirkungen falsche Propheten auf das Volk Gottes hatten. Und dann wollen wir ins Neue Testament gehen. Wir wollen uns erst angucken, dass Jesus Christus der größte Prophet ist. Und dann über Jesus Christus hinaus angucken, wie die Apostel mehr oder weniger dieses Prophetenamt fortgeführt haben und auch die neutestamentliche Gemeinde das Prophetenamt fortgeführt hat. Und ich glaube, wir alle zu einem gewissen Sinne, zu einem gewissen Grad dieses Prophetenamt weiterführen können. Genau, also angefangen bei Mose, Aaron und Jeremia über Jesus Christus hin zu uns. So, das ist so diese grobe Gliederung. Und zu Beginn einfach eine ganz einfache Definition, was Prophetie ist. Sie ist bewusst vereinfacht, aber ich denke, es hilft, das Wichtigste einfach im Kopf zu haben. Ich denke, Prophetie, das Wesentliche von Prophetie ist, dass es darin besteht, Gottes Wort weiterzugeben. Prophetie ist gleich die Weitergabe von Gottes Wort. So habe ich das definiert. Das ist meine eigene Definition und sicherlich gibt es bessere, umfassendere, aber sie ist kurz, simpel und deshalb hoffentlich hilfreich. Denn was wir im Alten Testament immer wieder sehen, ist, dass die Propheten als Sprachrohre fungieren. Die Propheten sind mehr oder weniger nur Instrumente Gottes. Und wie gesagt, wir starten gleich mit Mose. Wenn ihr mit mir in 2. Mose 3 geht, zur Berufung von Mose. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, wie Mose an diesem brennenden Busch berufen wurde. Und wir wollen einfach mal ein paar Verse lesen. 2. Mose 3, Vers 4 und dann springe ich ein bisschen zu Vers 9. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 4. Genau, dort heißt es, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und dann springen wir in Vers 9. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Der erste wichtige Aspekt, den wir hier sehen, ist, dass Mose eine ganz persönliche Berufung von Gott erfährt. Mose, Mose, das ist diese Ansprache Gottes an ihn. Er wird an diesen Dornbusch gerufen und er wird an diesem Dornbusch von Gott berufen, sein Prophet zu sein. Keiner der wahren Propheten im Alten Testament hat sich selbst zu diesem Propheten gemacht. Alle wurden von Gott dazu berufen. Wir werden das auch später noch in Bezug auf Jeremia sehr deutlich sehen. Aber wie ihr wisst, weigert sich Mose erst. Ja? Er sagt, er will diesem Auftrag Gottes nicht nachkommen. Er will nicht nach Ägypten gehen. Er will nicht mit dem Pharao sprechen, weil er meint, er ist auch rhetorisch gar nicht in der Lage dazu. Und wir lesen weiter ab Vers 10, da wird es deutlich. Da heißt es dann, Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und dann geht es in Kapitel 4 weiter, Kapitel 4, Vers 10. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Also Mose sagt, er kann nicht reden, er will nicht gehen. Gott sagt, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und jetzt wird's interessant an der Stelle, ja? Ab Vers 14 kommt jetzt auf einmal Aaron ins Spiel, der Bruder von Mose. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen, und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, und so wird er dein Mund sein, und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Achtet nochmal genau auf die letzten beiden Verse, Vers 15 und 16. Was wir hier meiner Meinung nach haben, ist die perfekte Beschreibung des Auftrags eines Propheten. Er ist einfach nur das Sprachrohr von jemand anderem. Das heißt, an dieser Stelle fungiert Aaron jetzt als Prophet für Mose. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen, so will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Also Mose soll Aaron gewisse Worte weitergeben und Aaron soll diese Worte dann dem Pharao vortragen oder dem ganzen Volk. Und er soll für dich zum Volk reden, Vers 16, und so wird er dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Also Mose nimmt jetzt hier die Stelle Gottes ein, Aaron wird zu seinem Prophet, zu seinem Sprachrohr, der dann zum Volk spricht. Und das ist genau das, was wir nochmal drei Kapitel weiter, 2. Mose 7, Vers 1 und 2 sehen. 2. Mose 7, Vers 1 und 2. Und dort heißt es, und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. So, was wir sehen ist, eigentlich ist Mose der Prophet Gottes. Ja? Er soll Gottes Worte weitersagen. Aber weil er es rhetorisch nicht drauf hat, weil er keinen Bock darauf hat, weil er sich weigert, direkt mit dem Pharao zu reden, gewährt Gott ihm sozusagen einen Unterpropheten. Und deshalb heißt es, dass Mose jetzt die Stelle Gottes einnimmt. Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Also ich hoffe, dass es klar geworden ist, aber ich möchte es einfach nochmal sagen. Der primäre Job eines Propheten ist also, so wie wir es hier an der Geschichte von Mose und Aaron sehen, einfach nur ein Sprachrohr für Gott zu sein. Aaron ist das Sprachrohr von Mose. Und Mose ist eigentlich das Sprachrohr Gottes. Und genau das Gleiche sehen wir dann auch bei Jeremia. Jetzt wechseln wir zu Jeremia, an den Anfang von Jeremia, Kapitel 1. Und ich möchte uns einfach mal die ersten 9 Verse vorlesen. Jeremia, Kapitel 1, Verse 1 bis 9. Die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern, die in Anatot im Land Benjamin wohnten, an welchen das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung und auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich: Ach, Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Was sehen wir hier über die Berufung Jeremias? Erstens, Jeremia war von Gott als Prophet erwählt, von Mutterleib an, heißt es. Vers 5, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Jeremia hat sich nicht selbst zum Propheten gemacht. Und dann sehen wir das Gleiche wie bei Mose. Jeremia sagt in Vers 6, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber Gott antwortet, Vers 7, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Auch Jeremia fungiert also wieder nur als dieses Sprachrohr Gottes. Das sehen wir dann auch am Ende von Vers 9, wo es heißt, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und das heißt, Jeremia und jeder wahre Prophet Gottes im Alten Testament hat nicht die Wahl, was er sagt. Er bestimmt nicht seine Botschaft. Und er bestimmt auch nicht seine Zuhörerschaft. Gottes Worte werden zu Jeremias Worten und Jeremias Worte werden zu Gottes Worten. Und was man bei Jeremia im ganzen Buch immer und immer wieder sehen kann, ist, wie sehr er mit dieser großen Aufgabe, mit dieser Bürde zu kämpfen hat. Es fällt ihm alles andere als leicht, weil es wahrlich keine angenehme Nachricht ist, die er zu überbringen hat. Immer wieder muss Jeremia dem Volk Gottes Gericht verkündigen. Immer wieder muss Jeremia dem Volk die Sünde vor Augen halten, all den Götzendienst, den sie betreiben. Und natürlich wollen die Leute diese Botschaft nicht hören. Jeremia hat dann tatsächlich auch zu leiden. Er muss sowohl psychisch unter dieser Last, dieser Bürde, dieser Botschaft leiden, als auch physisch. Ja. Er wird an einer Stelle sogar in einen Block, also so eine Art Holzpranger gelegt, und er kommt später fast in einer ausgetrockneten Zisterne ums Leben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Jeremia oftmals meint, diese Last nicht tragen zu können. Und schlag mit mir jetzt Jeremia 20 auf. Jeremia berichtet sehr oft aus seinem persönlichen Leben, wie er sich fühlt und so. Das macht ihn ein bisschen anders als die anderen Propheten. Wir haben leider nicht die Zeit, es uns im Detail anzuschauen, aber achtet mal darauf, wenn ihr Jeremia im Stück lest, wie Jeremia selbst beschrieben wird und wie sehr er immer mit seiner Berufung hadert und doch treu bleibt, doch immer wieder Gottes Wort verkündigt. Okay, wir lesen mal Jeremia 20, Verse 7 bis 9. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden und hast mich überwunden. So bin ich zum täglichen Gelächter geworden. Jedermann spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Da sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Jeremia nimmt sich vor, nicht mehr als Prophet für Gott aufzutreten. Er sagt, ich kann es nicht mehr. Ich habe zu sehr darunter zu leiden. Aber dann sagt er, ich kann es nicht nicht tun. Gottes Wort brennt in ihm wie ein Feuer. Er muss es aussprechen. Er muss es aus sich hervorbringen. Er kann nicht anders. Er ist dazu bestimmt, ein Sprachrohr Gottes zu sein. Er hat sich nicht selbst dazu gemacht. Er hat oftmals gar keine Lust dazu. Aber er muss es, weil Gott ihn dazu erwählt hat. Ein wahrer Prophet ist jemand, dem Gott seine Worte in den Mund gelegt hat. Und er kann gar nicht anders, als diese Worte hervorzubringen. Und damit sind wir bei einem weiteren Punkt angelangt, den ich euch mitgeben möchte, nämlich der Frage, in welchem Zusammenhang Prophetie mit der Vorhersage der Zukunft steht. Ganz oft verbinden wir das ja mit Prophetie. Etwas zu prophezeien wird oft synonym von uns gebraucht für die Zukunft voraussagen. Und wisst ihr, ganz falsch ist es auch nicht. Denn tatsächlich hat es oft etwas damit zu tun. Tatsächlich kommt unser deutsches Wort Prophetie von dem griechischen Begriff Prophetoio. Den schreibe ich euch hier mal kurz an. Und dieser Begriff setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Pro kann man übersetzen mit hervor oder vorher. Und Phetoio heißt einfach nur reden oder sagen. Und tatsächlich sind beide Varianten richtig, weil Prophetie mehr oder weniger beides ist. Prophetisch zu reden heißt, etwas hervorzusagen, nämlich das, was Gott in einen hineingelegt hat. Prophetisch zu reden heißt aber auch oft im Alten Testament etwas vorherzusagen, was in der Zukunft geschehen wird. Auf die Propheten im Alten Testament trifft beides zu. Sie sagen Gottes Wort hervor, aber gleichzeitig sagen sie Gottes Wort vorher. Wichtig ist dabei meines Erachtens, dass das Vorhersagen der Zukunft nur ein Teilaspekt ist des Hervorsagens. Okay? Also das Wichtigere ist das Hervorsagen, der Teilaspekt davon ist das Vorhersagen. Denn auch das Vorhersagen ist etwas, was Gott in die Propheten hineingelegt hat und was sie deshalb hervorsagen. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich verwirrt mit meinem ganzen Hervor und Vorher. Aber versteht ihr, was ich meine, oder? Also ein wahrer Prophet wird Gottes Worte verkündigen und deshalb auch manchmal die Zukunft voraussagen, wenn Gott ihm das offenbart. Und tatsächlich sehen wir in der Bibel, dass ein Prophet, wenn er etwas ankündigt, was dann nicht eintritt, ein falscher Prophet ist. Geht mal mit mir in 5. Mose 18. 5. Mose Kapitel 18. Und dort die Verse 21 bis 22. Genau, da geht es jetzt um den einen verheißenen Propheten, der Jesus Christus selbst ist, wie wir später sehen werden, und um falsche Propheten, die diesen wahren Propheten gegenübergestellt werden. Und Verse 21 bis 22 beschreiben eben diese falschen Propheten. Dort heißt es, wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat, dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Die Prophezeiung eines wahren Propheten wird also eintreten. Wenn die Prophezeiung nicht eintrifft, dann handelt es sich um einen falschen Propheten, sagt Mose hier. Das heißt, wir können einen wahren Propheten daran erkennen, dass das, was er sagt, auch wirklich eintritt. Dass es sich erfüllt. Und was ich jetzt noch kurz machen möchte an dieser Stelle, ist einen kurzen Exkurs über die mehrfache bzw. über die stufenweise Erfüllung von Prophetie. Was ich damit meine, ist, dass sich die Prophezeiung, die wir im Alten Testament vorfinden, oftmals nicht nur einfach erfüllt haben, in einer Art und Weise, sondern mehrfach, zweimal, dreimal in der Zukunft erfüllt haben oder vielleicht sogar noch erfüllen werden in der Zukunft. Und man spricht in diesem Zusammenhang auch von den sogenannten Bergspitzen der Prophetie. Was heißt das? Auch hier einfach ein kurzes Bild. Stellt euch vor, so eine Art Gebirge, ja. Mit mehreren Gipfeln. Aus der Ferne ist es einfach nur ein Gebirge, was man sieht. Also stellt euch vor, man steht jetzt hier irgendwo ganz weit weg und schaut so auf diese Gipfel, wie aus der Ferne auf die Alpen oder so. Man sieht einfach nur ein riesiges, großes, wunderschönes Gebirge. Aber man kann nicht so wirklich unterscheiden, wie viele Gipfel sind es jetzt, an welcher Stelle kommen die Gipfel, wie weit sind die auseinander und so. Es ist einfach nur ein Gebirge. Und dieses gewaltige Gebirge, das beschreiben die Propheten, so gut sie es eben können, so gut sie es aus der Ferne sehen. Aber tatsächlich handelt es sich dann, wenn man Schritt für Schritt näher kommt, eben um mehrere Bergspitzen, um mehrere Gipfel, die sich dann nacheinander erfüllen. Das ist jetzt vielleicht noch alles ein bisschen abstrakt für euch, deshalb möchte ich es konkret für euch machen. Ihr alle kennt sicherlich Jesaja 7, Vers 4, diejenigen, die letzte Woche da waren, auf jeden Fall, weil Haniel es angesprochen hat. Ihr müsst jetzt nicht hingehen, ich lese es einfach kurz vor, ihr kennt es. Jesaja 7, Vers 14 heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Diese Prophezeiung hat sich ultimativ in Jesus Christus erfüllt. Er ist derjenige, der von einer Jungfrau geboren wurde. Er ist derjenige, der den Namen Immanuel trägt. Jesaja hat in der Ferne die Geburt Jesu vorhergesehen und er hat sie als solch einen Berggipfel beschrieben. Aber Tatsache ist auch, was wir vorhin gesehen haben in 5. Mose 18, eine Prophezeiung muss sich erfüllen, damit ein Prophet als wahrer Prophet dastehen kann. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn sich die Prophezeiung relativ frühzeitig erfüllt, am besten noch in den nächsten Monaten, Jahren so. Also die Leute, die die Prophezeiung gehört haben, müssen ja sehen können, dass sie sich tatsächlich erfüllt. Und tatsächlich ist Jesaja 7, Vers 14 auch als ein Zeichen an den damaligen König Ahas gerichtet. Also Jesaja spricht diese Worte an Ahas und sagt, er bitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Er bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Ahas selber sagt dann, er möchte kein Zeichen haben. Aber dann sagt Jesaja, du sollst trotzdem ein Zeichen kriegen. Gott wird dir ein Zeichen geben. Und das ist dieses Zeichen, Jesaja 7, Vers 4. Ja? Die Jungfrau wird schwanger werden, wird einen Sohn gebären mit Namen Immanuel. So, das heißt, wir können davon ausgehen, dass sich damals schon zur Zeit von König Ahas, zur Zeit von Jesaja, diese Prophezeiung in einem ersten Berggipfel erfüllt hat, wenn man so will. Das heißt, dass damals tatsächlich eine Jungfrau schwanger geworden ist, einen Sohn geboren hat und der den Namen Immanuel bekommen hat. Das ist der erste Berggipfel, der sich erfüllt hat. Aber natürlich gibt es einen weiteren Berggipfel, eine größere Erfüllung in Jesus Christus. In diesem Fall, denke ich, sind zwei Erfüllungen. Manche andere alttestamentliche Prophetien haben dann noch mehr, haben drei Erfüllungen. Okay, noch ein weiteres Beispiel, diesmal aus dem Buch Jeremia. Da könnt ihr jetzt mit mir hingehen. Jeremia 31, Vers 15. Jeremia 31, Vers 15. So spricht der Herr, eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Diese Prophezeiung Jeremias bezieht sich in erster Linie auf die Zerstörung Jerusalems und auf die Wegführung der Juden ins babylonische Exil. Ja, Jerusalem, die Hauptstadt von Juda, wurde zerstört und die ganzen Einwohner oder viele der Einwohner wurden weggeführt ins Exil. Und Rama war eine Stadt circa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und sie befand sich auf dieser Route ins Exil. Das heißt, die Leute sind da durchgezogen. Und Rahel wird hier als Lieblingsfrau Jakobs stellvertretend, als Mutter Israels bezeichnet, die um ihre Kinder weint, die ins Exil weggeführt werden. Ja? Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Und die erste historische Erfüllung ist, dass das Volk Israel ins Exil geführt wurde und ganz Israel eigentlich darüber trauert. Aber dann sehen wir, wie sich noch eine weitere Erfüllung findet. Und schlag mit mir auf Matthäus 2, Verse 16 bis 18. Matthäus 2, Verse 16 bis 18. Matthäus legt diesen Vers in einer sehr faszinierenden Art und Weise aus, wie ich finde. Matthäus 2, 16 bis 18. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Matthäus bezieht also Jeremia 31, Vers 15 auf den Kindermord unter König Herodes zur Zeit Jesu. Und er sagt, hierin hat sich die Prophezeiung Jeremias erfüllt. Ja, wie kann das sein, wenn sie sich doch damals schon 586 vor Christus mit der Wegführung ins Exil erfüllt hat? Ja, ganz einfach. Es gab mehrere Erfüllungen. Es gab mehrere Berggipfel. Die erste ist die Wegführung ins Exil. Die zweite Bergspitze ist dann das, was wir hier in Matthäus 2 sehen, der Kindermord unter König Herodes. Und ich glaube, so ist deutlich, so wird einfach auch deutlich, wie die neutestamentlichen Schreiber das Alte Testament gebrauchen, dass es mehrere Erfüllungen dieser Prophetien geben muss. Es gäbe zig weitere Beispiele dafür. Wir haben jetzt nicht die Zeit, da tief drin einzusteigen, aber wir werden es auch morgen nochmal sehen, wenn wir zu Jeremia 30 bis 33 kommen, weil diese großartigen Kapitel, die ja so der Höhepunkt in Jeremia sind, meiner Meinung nach auch wieder auf mehrere Horizonte, auf mehrere Berggipfel ausgelegt werden müssen, sich in mehreren Bergspitzen erfüllen. Nun gut, genug zu diesem Exkurs. Prophetisch zu reden heißt also unter anderem, die Zukunft hervorzusagen, auch wenn dieses Zukunft vorhersagen nur ein Teilaspekt davon ist, Gottes Wort weiterzugeben. Und deshalb sollte man diese beiden Begriffe auch nicht synonym gebrauchen. Ja? Also prophetisch reden in der Bibel ist nicht einfach nur die Zukunft vorhersagen, es ist mehr. Aber natürlich ist es nicht ganz falsch, dass die Propheten die Zukunft vorhergesagt haben. Noch wichtiger als die erfüllte Prophezeiung ist aber, dass das, was der Prophet sagt, in Übereinstimmung mit dem bisher geoffenbarten Willen Gottes steht. Ja, das ist ein zweites Merkmal, an dem man erkennen kann, ob ein Prophet ein wahrer Prophet oder ein falscher Prophet ist. Wir gehen nochmal in 5. Mose, diesmal 5. Mose 13. Verse 2 bis 6. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun: Lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen.
Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Mose sagt ja, wenn jemand als Prophet Gottes auftritt und er kündigt ein Zeichen, er kündigt ein Wunder an, er sagt sozusagen die Zukunft voraus, und dann tritt dieses Zeichen, dieses Wunder tatsächlich ein, dann sagt er, deshalb muss er immer noch nicht ein wahrer Prophet sein. Sondern er sagt, er kann immer noch ein falscher Prophet sein. Und zwar wann? Ganz einfach, wenn er nicht in Übereinstimmung mit der bisherigen Offenbarung Gottes redet. Was der falsche Prophet hier in 5. Mose tut, ist, er fordert die Leute dazu auf, anderen Göttern nachzulaufen. Er fordert sie auf, Götzendienst zu vollbringen. Und das kann nicht in Übereinstimmung stehen mit dem, was bisher geoffenbart wurde durch Gott, was bisher in seinem Wort stand. Und deshalb kann dieser Prophet kein wahrer Prophet sein, selbst wenn er irgendwie die Zukunft vorhersagt und es trifft dann zufälligerweise ein. Die Aufforderung ist dann tatsächlich, diesen falschen Propheten umzubringen. Was ziemlich hart klingen mag, aber seine Berechtigung hat, wenn man sieht, wie die falschen Propheten das Volk Gottes immer wieder auf Abwege gebracht haben. Im Buch Jeremia wird das immer und immer wieder deutlich. Wir springen wieder, Jeremia 23. Jeremia 23, was das ganze Kapitel ist, eine schreckliche Gerichtsankündigung über die falschen Propheten. Wir lesen mal ab Vers 15. Jeremia 23, ab Vers 15. Darum, so spricht der Herr der Herrscher über die Propheten: Siehe, ich will ihnen Wermut zu essen geben und Giftwasser zu trinken. Denn von den Propheten Jerusalems ist die Gottlosigkeit ausgegangen in das ganze Land. So spricht der Herr der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten: Der Herr hat gesagt, ihr werdet Frieden haben. Und zu allen denen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Und dann noch weiter, Vers 21. Ich habe diese Propheten nicht gesandt, und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweissagt. Das ist etwas, was wir immer und immer wieder sehen im Buch Jeremia. Die falschen Propheten verkündigen einen falschen Frieden. Sie sagen, es ist alles gut, es ist alles bestens. Und Jeremia sagt, nein, es ist nicht alles gut. Ihr betreibt schrecklichen Götzendienst. Eure Sünde ist horrend, und Gott wird euch dafür richten. Und diese falschen Propheten, die wischen all das einfach weg. Und sie sind diejenigen, die selber noch mit schlechtem Beispiel vorangehen. Sie leben im Ehebruch, sie erzählen Lügen, sie reißen das Volk mit in die Gottlosigkeit. Und Gott kündigt an, dass er sie deshalb strafen wird. Die falschen Propheten haben schreckliche Auswirkungen auf das Volk Gottes. Und deshalb erwartet sie ein schreckliches Gericht. Genau, ich denke, das ist erstmal genug zu den Propheten im Alten Testament. Ich möchte mit euch jetzt ins Neue Testament gehen, beziehungsweise noch ganz kurz zu 5. Mose 18, wo die Ankündigung von Jesus als dieser größte Prophet enthalten ist. 5. Mose 18, Vers 15. Da sagt Mose: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und diese Prophezeiung hat sich in Jesus erfüllt. In der Taufe von Jesus wird das ganz deutlich. Gehen wir jetzt zu Markus, Kapitel 9. Markus, Kapitel 9, Vers 7. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also genau die gleichen Worte, die wir in 5. Mose 18, Vers 15 gehört haben. Gott wird einen Propheten erwecken wie Mose, auf den sollt ihr hören. Und hier kommt Jesus und zu Beginn seines Dienstes wird er getauft und eine Stimme aus dem Himmel ruft: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus ist der größte Prophet. Jesus hat niemals etwas anderes gesagt als das, was ihm der Vater aufgetragen hat. Ja, Jesus ist das Wort Gottes selbst, wie Johannes ihn in seinem Prolog betitelt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Und am Anfang vom Hebräerbrief heißt es, müsst ihr jetzt auch nicht aufschlagen, Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 1 bis 2, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also Gott hat durch vielerlei Propheten geredet, über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Und dann kommt Jesus, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und er ist mehr oder weniger die letzte, die perfekte Offenbarung Gottes. Er ist das Wort Gottes selbst, das Mensch geworden ist, das Fleisch geworden ist. Und was wir sehen im Leben von Jesu ist, dass er viele Aspekte aufweist, die wir auch schon im Leben der alttestamentlichen Propheten gesehen haben. Ja? Der Geist Gottes ist auf ihm, das ist auch immer ein Kennzeichen der Propheten im Alten Testament. Er predigt Buße, genauso wie es die alttestamentlichen Propheten tun. Er sagt die Zukunft voraus, ja, die Endzeitreden, ihr kennt sie. Er weint über die Verlorenheit seines Volkes und vieles andere. Jesus ist der perfekte Prophet, auf den es zu hören gilt. Ja, wir sollten auf Mose hören, wir sollten auf Jeremia hören, wir sollten auf all diese anderen Propheten hören im Alten Testament, aber warum? Nur deshalb, weil sie uns auf Jesus hinweisen und weil eigentlich ultimativ Jesus durch sie spricht. Mit Jesus kommt die alttestamentliche Prophetie zu einem gewissen Grad zum Abschluss, zur Erfüllung. Und deshalb sehen wir im Neuen Testament, dass die Apostel auch nicht wie die alten Propheten im Alten Testament neue Offenbarungen von Gott bekommen, außer vielleicht die Offenbarung von Johannes, die nochmal eine Ausnahme ist, sondern das, was sie tun, ist, sie wiederholen einfach die Worte Jesu. Sie berichten einfach vom Leben Jesu. Das ist das, was wir im Neuen Testament immer und immer wieder sehen. Die Apostel, die mehr oder weniger dieses Amt der Propheten übernehmen im Neuen Testament, sie geben einfach Jesu Worte weiter. Sie berichten von Jesus. Sie berichten davon, wie er dieser perfekte Prophet war. Und eine der kennzeichnendsten Stellen im Neuen Testament, wo wir einfach sehen, dass die Apostel, aber auch die gesamte neutestamentliche Gemeinde jetzt dieses Amt der Propheten übernommen hat, im Sinne von einfach diese Weitergabe von Gottes Wort, ist Pfingsten. Lasst uns in die Apostelgeschichte schauen, Apostelgeschichte 2. Was passiert am Pfingsten? Der Geist Gottes kommt über die Gläubigen. Und was tun sie? Sie reden in anderen Sprachen, sodass sogar die Heiden um sie herum verstehen, was sie sagen. Und dann tritt Petrus auf und führt in seiner Pfingstpredigt eine Erklärung dafür an, wie das alles zustande gekommen ist hier im Pfingsten. Ja? Und Apostelgeschichte 2, Vers 16 heißt es dann: Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn ihr eine Elberfelder Bibel habt oder so, dann steht hier prophetisch reden. Kann das sein? Steht bei irgendwem prophetisch reden? Okay. Das Wort, was hier steht für Weissagen, ist prophetoio. Man könnte also auch übersetzen, prophetisch reden. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen, sie werden prophetisch reden. Petrus also zitiert hier Joel und er sagt, dass sich Joel, diese Ankündigung von Joel erfüllt hat. Die Gläubigen, die Gemeinde hat den Heiligen Geist bekommen, so wie damals die Propheten im Alten Testament. Und seitdem weissagen sie, beziehungsweise seitdem reden sie prophetisch. Sie geben Gottes Wort weiter. Ich glaube, das ist genau das, was am Pfingsten passiert ist. Die Leute damals haben einfach in anderen Sprachen von dem berichtet, was Jesus vollbracht hat, wie er gelebt hat, hier auf der Erde. Sie haben letztendlich das Evangelium verkündigt. Sein Sterben, seine Auferstehung und was das mit uns zu tun hat. Und wir sehen das im Fortlauf des ganzen Neuen Testamentes. Was tun die Apostel? Was tut die neutestamentliche Gemeinde? Sie geben Gottes Wort weiter, sie verbreiten es. Und wir sehen dann sogar, dass sie später sagen, sie können es auch nicht an sich halten. Sie müssen diese Botschaft weitergeben. Ja, guck mal mit mir zwei Kapitel weiter, Apostelgeschichte 4, Vers 18 bis 29. So, was haben wir hier? Petrus und Johannes haben das Evangelium verkündigt und auf einmal werden sie gefangen genommen, werden vor den Hohen Rat geführt, werden dafür angeklagt. Und dann heißt es in Vers 18, und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Erinnert euch das an was? Es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Klingt so ein bisschen wie Jeremia, oder? Der sagt, es brennt wie ein Feuer in mir und ich kann es nicht an mich halten, es muss raus. Die Apostel führen also in einem gewissen Sinne dieses Prophetenamt fort, sie verbreiten Gottes Wort. Weil Jesus selbst ihnen ja befohlen hat, seine Worte zu verkündigen. Ihr kennt sicherlich den großen Missionsbefehl, wo er heißt, mache zu Jüngern alle Völker, alle Nationen und lehrt sie halten alles, was ich ihnen gesagt habe. Und die Apostel, die neutestamentliche Gemeinde, sie kommt diesem Auftrag nach. Sie gibt das Wort Gottes weiter, die Worte Jesu weiter. Und wisst ihr, Lieben, ich denke, in einem gewissen Sinne sollten wir deshalb alle zu Propheten Gottes werden. Wir sollten alle zu Botschaftern werden, die sein Wort, die sein Evangelium weitergeben, die andere Menschen ermahnen, die andere Menschen ermutigen, so wie es die Apostel im Alten Testament gemacht haben. Und ich glaube, dass das genau das ist, wovon Paulus in 1. Korinther 14 spricht. 1. Korinther 14 ist so das Kapitel im Neuen Testament über Prophetie, über diese Geistesgabe der Prophetie. Bitte? 1. Korinther 14. Und einfach nochmal der Hinweis, wenn in euren Bibeln Weissagen steht, dann kann man das auch gleichsetzen mit prophetisch reden. Und wie gesagt, manche Übersetzungen schreiben es auch so. 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 5 lese ich mal. Da heißt es, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig, auch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Also Paulus stellt hier die Sprachenrede der prophetischen Rede gegenüber. Und was er mit Sprachenrede, mit Zungenrede meint, meines Erachtens ist eben eine Art von Rede, die erstmal unverständlich ist für die Umstehenden, die keine natürliche Sprache ist, oder vielleicht eine Sprache, die sie eben nicht verstehen. Und deshalb sagt er, dient das erstmal keinem. Ja? Es bringt niemandem was, wenn du in irgendeiner unverständlichen Sprache redest und kein Mensch weiß, was du da von dir gibst. Es bringt höchstens dann etwas, wenn es ausgelegt wird. Oder es bringt dir selbst etwas, wenn du es persönlich für dich zu Hause machst. Aber er sagt, was dem gegenüber steht, ist die prophetische Rede, das Weissagen. Und er sagt, das ist eine klare, eine verständliche Sprache, die Menschen verstehen. Und er sagt dann, dass wir in Vers 1, dass wir danach streben sollen zu weissagen. Das heißt, es muss irgendwie möglich sein, in dieser Gabe zu wachsen. Also ich glaube nicht, dass es manche Leute gibt, die diese Gabe alleine haben und andere gar nicht so. Ich glaube, was Paulus damit meint, wenn er in Kapitel 12 schreibt, manche haben die Gabe, andere nicht. Die einen haben sie mehr, die anderen haben sie weniger. Er schreibt auch von der Gabe des Glaubens. Ja. Wir alle glauben. Die einen glauben vielleicht mehr, die anderen glauben weniger. Wir können alle weissagen, wir sollten alle weissagen und wir sollen alle darin wachsen. Er sagt, strebt danach. Bemüht euch eifrig darum. Und er sagt in Vers 3, dieses prophetische Reden, dieses Weissagen geschieht zur Erbauung, es geschieht zur Ermahnung und es geschieht zum Trost. Und es ist genau das, was wir im Alten Testament sehen von den Propheten. Sie ermahnen das Volk Gottes, sie sagen, hört zu, da ist Sünde in eurem Leben, kehrt um, tut Buße. Aber sie trösten es auch, sie machen ihm auch Mut, sie sprechen von einer Hoffnung, sie sprechen von einer Wiederherstellung, sie sprechen von einer großartigen Zukunft, wenn die Menschen umkehren zu Gott. Und ich glaube, in einem gewissen Sinne sollten wir alle zu solchen Propheten werden, die in das Leben anderer Menschen Ermahnung und Ermutigung und Trost hineinsprechen. Die ausgehend von dem, was wir schon gehört haben in Gottes Wort, ausgehend von der bisherigen Offenbarung, vielleicht Sünde im Leben unserer Geschwister sehen und sie darauf ansprechen, die vielleicht sehen, unsere Geschwister brauchen in diesem Moment einfach diesen Trost, diese Hoffnung in schweren Zeiten, in Leid etc. All das ist prophetisch reden und ich glaube, in diesem Sinne sollten wir alle zu solchen Propheten werden. Und es ist einfach meine Hoffnung, mein Gebet, mein Wunsch und meine Ermutigung an euch alle, am Ende dieses Vortrags ernsthaft darüber nachzudenken, noch mehr zu solchen Propheten zu werden und zu überlegen, wo kann ich im Leben von Glaubensgeschwistern zu solch einem Menschen werden, der sie ermahnt, der sie ermutigt, der Trost in ihr Leben hineinspricht, so wie Paulus es hier anführt. In einer klaren, in einer verständlichen Art und Weise, weil das ist, was wir alle brauchen, immer wieder. Ja? Jeder von uns braucht es, weil wir immer wieder auf falschen Wegen unterwegs sind und weil wir dadurch enorm wachsen in unserem Glaubensleben, denke ich. Gut, das war soweit von mir zur biblischen Prophetie. Ich würde noch abschließen mit einem Gebet und dann, denke ich, machen wir eine Viertelstunde Pause bis 11 und dann geht's weiter. Himmlischer Vater, wir danken dir für all die alttestamentlichen Propheten. Wir danken dir für Mose, für Jeremia, für viele andere, die treu dein Wort verkündigt haben, die das weitergegeben haben, was du ihnen aufs Herz gelegt hast, was du in sie hineingelegt hast. Wir danken dir, dass sie trotz schwerstem Leid teilweise nicht aufgegeben haben, treu geblieben sind. Ja, weil sie gar nicht anders konnten, weil es wie ein Feuer in ihnen gebrannt hat, deine Worte weiterzugeben. Aber wir wollen beten, dass wir alle auch zu solchen Propheten wären, zu Menschen, die dein Wort weitergeben, die dieses Feuer in sich tragen, die gar nicht anders können, als es weiterzugeben. Und Vater, an allem danken wir dir für den größten Propheten überhaupt, danken dir für Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist als das Wort Gottes, der uns in Perfektion gezeigt hat, wie du bist, der nichts anderes gesagt hat als das, was du ihm weitergegeben hast. Vater, wir wollen diesem Christus nacheifern, ihm immer ähnlicher werden und bitten dich, dass du uns dazu segnest, dass du uns gebrauchst zu deiner eigenen Ehre. Amen. Viertelstunde Pause, um 11 sehen wir uns wieder.